du hast auch nichts gelesen, wann Atlanta, also die Staffel, die ja jetzt in Amerika aktuell läuft, hier in Deutschland kommen soll und wo? Weil ich dachte, ja gut.
Also die letzten beiden waren auf Disney Plus, also wenn, dann
also,
eher da.
Ja, jetzt aktuell, sie liefen ja, erst waren sie bei Sky Ticket, dann war, je nachdem, war dann nur mal die erste, dann war nur mal die zweite Staffel da und dann war es bei Disney Plus. Und jetzt, ich könnte fast wetten, dass sobald das kommt, dass es wieder bei Sky erst rennt.
Wirklich?
Ich könnte es mir gut vorstellen.
Ich weiß es jedenfalls nicht, ne? Ich weiß es nicht. Aber Better Call Saul soll zumindest auf Netflix weiterhin laufen.
Heute die erste Folge.
Genau. Aber es ist auch wieder so eine zweigeteilte Season, gell? Soll dann irgendwie bis Juli wieder eine Pause machen. Also jetzt nicht nach der ersten Folge, aber ein paar Folgen, dann Pause bis Juli und dann zweiter Teil der finalen Season, ja.
Das wusste ich nicht, weil ich habe jetzt auch alles noch nicht die neue Staffel von Ozark geguckt und da hatten die das auch gemacht. Weil plötzlich stand da ja, bald kommen die zweite Staffel. Der zweite Teil der. Ja.
Ja.
Ja, ich freue mich. Also ein bisschen habe ich Angst, so.
Vor Better Call Saul?
Ja. Yeah.
Ja, wobei ich habe jetzt nur. Also eine Reaktion gesehen, die war vom Dave Chen und der war wohl ganz angetan.
Nein. Also nicht anhand der Qualität. Da mache ich mir eigentlich keine Gedanken von der Serie, die 5 Staffeln fantastisch abgeliefert hat. Nee, ging mir mehr einfach, ja, keine Ahnung, das ist eine Mischung aus traurig, dass es endet, aber halt auch so ein bisschen Angst. Keine Ahnung.
Wovor? Ich verstehe die Angst noch nicht ganz.
Naja, ein bisschen halt. Ich habe die Charaktere halt so lieb geworden, so. Also, was mit Kim passiert.
Okay.
Ja,
wo soll ich nicht hingehen? Ja, Kim muss sich echt Sorgen machen. Weil halt, ich meine, beim Jimmy weiß man es eh, wo es hingeht, ja. Aber bei der Kim weiß man es halt nicht, ja.
Hast du gerade was in die Kamera absichtlich gehalten und ich sollte das sehen, weil ich kann nichts lesen?
Ach so, ja, da steht drauf Cold Open. Aber gleich in die Folge starten. Ganz subtil und unauffällig.
Entschuldigung. Es war einfach nur unscharf. Ich glaube, hat er es jetzt aus Versehen gemacht?
Ach so, shit, habe ich wieder den Background-Blur an oder was ist da los?
Ja,
bei mir?
Ja.
Ah, ja, okay. Ja, okay.
Ich habe einfach nur gesehen, dass du halt Papier, ich dachte, okay, der kratzt sich kurz am Hoden oder muss was kurz checken, weil. Ich darf nicht sehen, was da hinter der Kamera vor sich geht.
Nee, da stand Cold Open drauf und ich bin dafür, wir machen ein Cold Open jetzt.
Ja. Sehr schön. Ja. Sehr schön.
Na, dann begrüß doch mal die Leute.
Sorry, jetzt hing's hier gerade. Sehr gerne. Dann kannst du ja den Cold Open noch ein bisschen schneiden, weißt du, wie das mit Cold Opens ist. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtspielcast. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis. Und mit begrüßen darf ich heute natürlich den Mo.
Hey, servus.
Yes. Neue Folge, neues Glück. Was haben wir heute vor? Wir werden den neuen Film von Mimi Cave besprechen, die ich vorher auch nicht kannte. Und das ist Fresh, den es aktuell bei Disney Plus zu sehen gibt. Ich habe vor kurzem, bin ich auf den aufmerksam geworden. Und dann, genau, ist der vor ein paar Tagen bei Disney Plus erschienen. Yes.
Ja.
Yes, und vorher gibt es natürlich noch wieder, was wir geschaut und gespielt haben und all das schöne Zeug. So, Mo, bevor wir jetzt starten, mache ich das, was ich immer tue und noch nie vergessen habe.
Nein.
Nämlich zu sagen, wo ihr uns finden könnt. Lichtspielkasse-kinofilm.com ist das per Mail, kinofilme.com/podcast/lichtspielkasse/eskapon. Das Mod2-Podcast findet ihr uns online.
Jawohl.
Und ansonsten Spotify, iTunes. Oh, Ich merke das die ganze Zeit. Meine Kehle ist etwas trocken. Ich habe jetzt auch eben kurz was gegessen. Ah, so, glaube ich, ist es besser. Jetzt ist es besser. So, Mo, womit hast du denn in letzter Zeit deine Freizeit verbracht?
Ich gehe es jetzt mal, glaube ich, ein bisschen chronologisch durch, weil knapp nach unserer letzten Folge habe ich einen lang erwarteten Film endlich im Kino gesehen und zum ersten Mal einen Film überhaupt in Dolby Atmos geschaut. Du hast ja auch schon Dolby Atmos. Du hast sogar den Batman in Dolby Atmos gesehen, oder?
Das ist richtig, ja.
Weil ich muss zugeben, ich fand das schon beeindruckend. Also die haben ja auch ein etwas zu langes Intro. Also das war noch nicht der beeindruckende Teil, dass sie ein Intro haben und dass das Intro zu lang ist. Aber in dem Intro sagen sie halt, ja, das ist toll und hier ist Sound und alles so toll und so. Und du siehst halt dann immer mal wieder ein paar Animationen und hin und wieder. Und dann steht halt so ein weißer Kreis auf schwarzem Grund. Und der weiße Kreis ist ziemlich hell. Also so, dass du denkst, wow, okay, ist wirklich hell. Ja, tolle Anlage, offensichtlich. Mhm. Und dann sagt der Sprecher irgendwie so, ja, du hast glaubt, das ist ein weißer Kreis auf schwarzem Grund, aber das ist nicht schwarz. Und dann machen sie zack, und auf einmal ist das, was man vorher als schwarz geglaubt hat, erkennt man, dass es höchstens dunkelgrau war und ab jetzt wirklich schwarz ist, weil es wirklich ausschaut, als wäre da einfach das Licht abgedreht worden. Also bin tatsächlich etwas beeindruckt gewesen von diesem Intro. Und Dolby Atmos, coole Sache, muss ich echt sagen. Also die Bildqualität, die Helligkeit, der Dynamikumfang, sagt man, glaube ich, oder? Ist schon beeindruckend. Vom dunkelsten Dunkel ins hellste Weiß spielt das alle Stücke. Und in diesem besagten Dolby Atmos Kino sah ich den Film, Moment, wie heißt der jetzt? Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse. Ich glaube, so nennen es den mittlerweile. Und ich weiß, du bist da weniger heiß drauf, aber ich habe da schon auf jeden Fall meine Freude an diesem, nennen wir es mal Franchise, an diesen Prequel-Filmen zu Harry Potter. Einfach, ich bin halt ein Harry Potter-Fan, aus Nostalgiegründen und weil ich halt doch die Welt mag und die Leute mag und so weiter. Und ich fand auch die ersten beiden nicht so schlimm, wie vor allem du das, glaube ich, empfindest. Ich konnte mit denen was anfangen, vor allem weil ich finde, die ersten beiden haben, da ging es halt viel um die Charaktere, also die Geschichte kann man jetzt streiten. Ja.
Das ist falsch, jetzt. Aber okay.
Aber ich fand halt den einen oder anderen Charakter sehr liebenswert und ich bin gern mit denen durch die Geschichten durchgegangen. Und das hat halt irgendwie der dritte jetzt für mich nicht mehr so delivered wie die ersten beiden. Also das Setup vom zweiten war schon so ein bisschen, dass hier auch eine Kluft entsteht in unserer Kernklicke, sage ich jetzt mal. Und ich dachte halt, das könnte interessant sein, aber es war eigentlich nicht interessant. Ja. War leider ein bisschen verschenkte Chance, fand ich. Die Charaktere sind überhaupt voll in den Hintergrund getreten, glaube ich. Und haben da hier einfach so ein Vehikel gebildet, dass wir halt viel über die Vergangenheit, die angebliche Vergangenheit vom Albus Dumbledore halt erfahren, der halt hier eindeutig der Protagonist ist und der Newt Scamander ist halt auch da und macht halt auch ein paar Sachen. Aber es fühlte sich irgendwie alles nicht mehr so ganz, es war für mich nicht mehr so dieser Ensemble-Film, ja. Sondern es war halt ein Dumbledore-Film. Und als das hat, da finde ich leider nicht so gut funktioniert. Fand ich schade. Also auch die interessanten Aspekte, die jetzt die ersten beiden schon, finde ich, aufgegriffen haben, kamen hier zu kurz. Es fühlte sich auch sehr viel so an, als hätten sie einfach nur noch das rückgängig gemacht, was im zweiten Teil passiert ist. Also sprich, ungefähr dasselbe Problem, was auch Star Wars 9 hatte. Mhm. Oder was man vielleicht auch Star Wars 8 unterstellen kann ein bisschen. Aber ich fand es bei 9 eigentlich offensichtlicher, dass da der JJ wieder versucht hat, das, was ihm der Rian Johnson vorbereitet hat, dass er das alles wieder zurückbaut, dass er wieder dort ist, wo er angefangen hat. So, dieses Problem hat für mich auch der dritte Fantastische Tierwesen ein bisschen gehabt. Was ich schon schade fand. Weil ich gehe da ganz gern rein in diese Filme. Das ist so eins der wenigen Event-Kinos, die es für mich noch so gibt. Jetzt kommt natürlich dann der Avatar wieder. Aber Star Wars gab es jetzt doch schon eine Zeit lang nicht mehr. Und Jurassic World, dem habe ich so ein bisschen abgeschworen. Interessiert mich eigentlich wenig. Deswegen ist das so für mich einer der wenigen Event-Kino, wo ich wirklich noch an der Franchise so dranhänge, sage ich jetzt mal. Ja. Also ich werde natürlich auch in die Marvel dann wieder reingehen, wenn es da wieder Filme gibt, die mich mehr interessieren als jetzt der Morbius. Aber hier Dumbledores Geheimnisse war für mich jetzt eindeutig der schwächste von den drei Fantastische Tierwesen-Filmen.
Mhm, ja, das ist ja, natürlich schade. Das
Nee, ist Gott, ja, du bist doch überhaupt nicht gehässig hier, gell?
Naja, ich habe ja in den letzten Tagen, habe ich ja zumindest mitbekommen, dass so also aktuell, wenn man allen glauben darf, wird hier ein Halt gemacht. Also Teil 4 und 5, die ja geplant waren, sind jetzt, glaube ich, erstmal auf Eis gelegt, wenn ich das richtig gelesen habe.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja, aha. Weil dann doch zu viel negative Stimmen und Presse aktuell gegen die Serie dann. Ja, nein. Also das ist ja auch so, als ich den ersten Teil gesehen habe, also ich würde sagen, der zweite ist auf jeden Fall noch, also der zweite ist wirklich grauenvoll. Das ist einfach ein ganz absolut hundsmiserables Stück. Mit dem ersten kann man wahrscheinlich noch etwas mehr anfangen, wenn man so etwas mehr Affinität dem Franchise gegenüber hat. Und hey, ich bin wohlwollend den Harry Potter Film gegenüber. Ich mochte mehr, als dass ich nicht mochte. Aber das war einfach für mich, ja, ich habe schon, wo ich es so häufig erwähnt, viel zu viel Worldbuilding, anstatt dass mir irgendeine interessante Story erzählt wird. Und das war dann für mich im zweiten, hat es überhand genommen, dass nur noch erklärt wird und ja, guck mal, wie cool die Welt hier ist. Und ja, also ich habe keine Story gesehen, sondern ja.
Ja, ja. Da. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja im dritten nicht so, dass irgendwie die ganzen Charaktere alle so Side-Missions kriegen, ja, so wie, wie in einem Spiel die Nebenquests. Ja, hol das und das oder hol den und den raus, ja. Ein Charakter wird wo eingesperrt, den müssen wir jetzt rausholen. Und dann kommt sogar ach, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Toni Erdmann, Schauspieler, kommt sogar vor, Österreicher. Und auch der Oliver, wie heißt der, Masucci oder so ähnlich, ein deutscher Schauspieler, wo ich mir dachte, okay, ich spiele in Deutschland, cool, dass sie deutsche Schauspieler nehmen. Und dann reden die nie Deutsch, sondern nur Englisch und fast akzentfrei, also zumindest der Deutsche. Etwas komisch das Ganze. Also sehr viel so, nicht Name-Dropping, aber halt eben so neben Gleise der Handlung, die eben nicht unbedingt beitragen, dass die Kernhandlung dann irgendwie auch interessanter wird, wenn es dann immer so Tangenten gibt, die eigentlich nichts zur Handlung beitragen.
Ja, ja, okay.
Darunter krankt der dritte sicher, oder für mich zumindest am meisten. Ich verstehe das auch. Der zweite hat das nicht die Übergeschichte, ja. Aber da war noch genug Fleisch am Knochen, dass ich mich da an anderen Sachen erfreuen konnte.
Ja, sehr, sehr schade. Vielleicht bekommst du ja noch vielleicht wird es ja mit dem vierten Teil, sofern es dann doch irgendwie dazu kommen sollte, dass es da ein bisschen, ja, keine Ahnung, bergauf geht. Nee. Nein, ich habe keine Affinität für die Reihe, mich stört es nicht. Ich bin auch der Meinung, dass, ja, wir lassen die Reihe links liegen. Ich habe einen Film gesehen, der ist jetzt schon mittlerweile knapp 3 Jahre alt, aber ich möchte ihn trotzdem gerne erwähnen. Und das ist Der goldene Handschuh. Der war auch schon mal auf Netflix, aber ich hatte so nicht so Bock, den zu gucken. Meine Freundin hat aber von ihrer Freundin von dem Film erzählt bekommen und sagte, ja, wenn der irgendwann hier im Angebot ist und so weiter, dann bitte lass den gucken. Oder wenn der irgendwo zu streamen ist. Und dann war jetzt ja hier wieder, Amazon Prime haben hier ein paar Angebote raushauen. Also wieder ein paar Filme für 99 Cent zum Leihen. Und das nehme ich auch mittlerweile sehr gerne wahr. Und hab da auch hier den einen oder anderen Film geliehen. Auf jeden Fall haben wir Der goldene Handschuh gesehen, der auch dabei war. Geht um einen, es ist ein Film von Fatih Akin, der deutsch-türkische Regisseur, der ein paar echt schöne Filme gemacht hat. Also den mag ich wirklich sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal was gesehen hast.
Ich glaube nicht. Nein, ich glaube jetzt nicht. Müsst ihr mal die Filmografie anschauen. Die ist ja recht umfangreich, glaube ich. Ja?
Ja, genau.
Aber ich glaube, mir fällt jetzt keiner ein, aber ja. Okay.
Ja, genau. Ich mochte Soul Kitchen, der ist eher so ein bisschen leichter, der ist sympathisch.
Soul Kitchen, den habe ich gesehen. Aber ist, glaube ich, der einzige. Ja.
Und Gegen die Wand, der ist fantastisch. Der ist super. Der ist wirklich, wirklich cool. Das ist, glaube ich, so der einzige deutsche Film, wo mir je so kommen ist, oh, okay, hier richtig geiles Autorenkino. Also, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich sehr Hyperbole, sowas zu sagen. Mir fehlt wahrscheinlich dann auch einfach ein sehr viele deutsche Filme, egal, aber hey, der war geil. Gegen die Wand war wirklich, der war Bombe. Der war Bombe. Auf jeden Fall, der Goldene Handschuh handelt von Fritz Honka, der in den 70ern in Hamburg wohnt und ja, er ist ja bekannt als deutscher Serienkiller. Der ist ja ist nicht so der hübscheste, hat die ein oder anderen, ja, ich sag mal, ein gezeichnetes Gesicht und ist jetzt auch nicht so unbedingt der, ja, intelligenteste, aber der Film ist jetzt nicht, es ist nicht Partoon-Thriller, sondern ich würde schon, es ist, glaube ich, so der traurigste Serienkiller-Film, den ich je gesehen habe. Das, also er erzählt halt einfach nach, wie er seine Morde begangen hat und wir begleiten wirklich, also es ist sehr ausschließlich seine Sicht der Dinge erzählt und er vergeht sich halt auch wirklich so an sehr traurigen, einsamen, alkoholkranken Frauen, die auch dann nur mit ihm mitkommen und zu ihm in die Wohnung kommen, weil er ihnen halt Alkohol bietet und das ist für sie dann so Grund genug. Der Film hat ein paar ja, auch sehr unangenehme, sehr harte Szenen, aber Gewalt ist hier natürlich nie verherrlichend, aber ist auch nie so, ja, also es fühlt sich sehr immer sehr unangenehm an. Und ja, also der Film macht, weil er halt der Goldene Handschuh ist, die Bar, wo er immer hingeht und wo er dann auch diverse Frauen aufgreift. Und der Film zeigt einfach so auch die Stimmung einfach so der Zeit, so die Hoffnungslosigkeiten, die ja, wie arm einfach viele Menschen dran sind so. Und der macht einfach dann, porträtiert einfach sehr trostloses Bild einfach, was dieser Fritz Honka, wo er selbst drinsteckt, aber natürlich dann auch andere Menschen, denen es ebenfalls so geht, nochmal mehr, ja, ausnutzt. Ist ein sehr, also er ist einfach eine sehr traurige Gestalt, aber auch seine Opfer sind stellenweise sehr traurige Seelen, weil, ja, aber ich fand den wirklich sehr gut. Also beeindruckend auch hier so die Leistung von dem Hauptdarsteller. Jonas Dassler spielt den. Das ist schon, ja, ich sag mal, ist klar, ist mutig, weil Serienkiller spielen ist zum einen, aber wirklich hier, das ist eine, ja, ich sag mal, zum wirklich mutige Performance. Aber hat mir auch gut gefallen. Ist sehr einprägsam, ist der ganze Film. Und das Ende ist vielleicht ein bisschen, ja. Antiklimatisch, sagen wir es mal so. Gegen Ende. Aber ansonsten kann ich den echt empfehlen. Ich fand ihn super.
Und den hast du gerantet, hast du gesagt, oder?
Yes, genau.
Okay, das heißt, das ist jetzt eh schon zu spät wahrscheinlich, weil er jetzt mehr als 99 Cent kostet. Ja, zumindest. Ja, ja. Okay. Ja. Wollte nur fragen.
Aber der war lange auf Netflix zu sehen.
Okay.
Mhm. Ja. Yes. Hast du sonst noch etwas gesehen, geschaut?
Ja, durchaus. Ich habe mir jetzt in letzter Zeit noch die letzten verbliebenen Folgen angeschaut von I Think You Should Leave. Da haben wir, glaube ich, in unserem Jahresrückblick kurz drüber geredet. Das ist so eine Sketch-Comedy-Show in Wirklichkeit. Aber ganz abnormal, würde ich jetzt mal nennen. Aber extrem gut. Also es ist, oder gut, ist vielleicht das falsche Wort. Mir gefällt es extrem gut. Es ist definitiv nicht objektiv gut, weil ich glaube, andere Leute können dieselbe Serie schauen und einfach nur den Kopf schütteln. Weil es ist einfach so ein anderer Humor. Es ist jetzt nicht unbedingt wegen der Themen, die er bespricht oder so. Es sind eher so Alltagssituationen, die dann oft ins Absurde abdriften und so. Es ist irrsinnig schwer zu beschreiben. Und ich glaube, wenn man das nicht mag, dann kann man mit der Serie nichts anfangen. Aber wer die erste Folge schaut, und mit dem ersten Sketch in der ersten Folge was anfangen kann, würde ich sagen, okay, schaut auf jeden Fall auch bis zur zweiten Season. Ja, es gibt den ein oder anderen Sketch, der ein bisschen weniger gut ist, aber es gibt dafür wieder ein paar andere extrem lustige und absurde Gags einfach da drin. Also es ist echt komisch zu beschreiben, ganz was Eigenes, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Das Geschäftsmeeting, irgendwie 10, 15 Leute sitzen rum und einer ist komplett fertig und liegt so auf der Couch rum.
Ja.
Und schafft es halt nicht, dem Meeting ordentlich beizuwohnen. Und irgendwann reden sie mal, was ist los? Ja, hast du nichts gegessen? Du bist komplett fertig. Und sagt, na, aber du kriegst doch ein Geld. Wir sind doch da jetzt auf Business-Trip. Du kriegst doch jeden Tag, weiß nicht, $30, dass du da Essen kaufst. Und na, er spart das und kauft sich um das Geld Hemden, weil die Hemden sind so teuer, weil die haben so aufwendige Muster. Und je aufwendiger das Muster ist, desto teurer das Hemd und auf das Geld spart er dafür und kauft dann immer diese geilen Hemden, wie er halt gerade ans Anhat und so und hat seit 10 Tagen irgendwie nichts mehr gegessen, weil er diese Hemden kaufen muss. Okay. Und es ist alles so, wenn man das so erklärt, es klingt nicht lustig, aber es ist einfach mehr als das, wie ich es jetzt beschreiben kann. Ja, also es sind einfach ein paar so Dinge drin, was du einfach nur abbrichst. Also ich persönlich bin teilweise wirklich abbrochen vor Lachen, weil es einfach also eine der wenigen Serien, wo ich wirklich lach, auch wenn ich allein davor sitze, ohne dass ich da jetzt mit Leid das schaue, sondern wenn ich allein davor sitze in keine Ahnung, mit dem Laptop oder im Zug schaue ich es gar nicht, weil ich glaube, da würde mich zu viel genieren dafür, wenn ich die ganze Zeit kichere. Aber das ist wirklich eine der Serien, wo ich tatsächlich lache. Ja, nicht nur innerlich haha denke, sondern wo ich wirklich Körper lache. Also I Think You Should Leave with Tim Robinson heißt er, glaube ich. Ich finde es grandios. Ich hoffe, dass da noch mehr kommt. Es ist auf seine eigene Art kultig. Also es gibt, glaube ich, schon einige Memes, die davon entsprungen sind, die man vielleicht kennt man sogar ein paar so Sachen wie Wet Steak und so. Vielleicht ist einem das schon untergekommen. Sowas kommt aus der Serie, ja. Und auch ein Mini-Auftritt von Bob Odenkirk in der zweiten Season.
Ja, das habe ich schon mehrmals das Bild von gesehen. Das heißt, du guckst, also ich dachte, ich habe ja noch keine Folge davon gesehen, steht bei mir auf jeden Fall noch auf der Liste, ich möchte unbedingt, sehr gerne reinschauen.
Ja.
Und ich kann aber noch so null, ich habe noch keinen wirklich bewegten Clip gesehen. Ich kann noch nicht so einschätzen, was für eine Art Humor das ist, selbst jetzt nach deiner Erzählung.
Ja,
es ist wahrscheinlich auch schwer.
Schau dir einfach die ersten Minuten an. Das sind eh ganz kurze, das sind, ich glaube, eine Folge hat, weiß nicht, 15 Minuten und das sind irgendwo zwischen 3 und 5 Clips, ja. Und wie gesagt, nicht jeder ist ein Home Run, aber ich finde gerade der erste Clip, den habe ich schon ziemlich lustig gefunden. Und wenn du da denkst, okay, das ist was mit dem, über das habe ich jetzt lachen können, dann kannst du auf jeden Fall weiterschauen. Ja. Also ich habe es jetzt auch, wie jetzt also meine Erzählung ja schon preisgibt, habe ich es jetzt nicht am Stück alle angeschaut, weil ich da so durchgerutscht bin, weil es super ist oder so. Ich habe immer mal wieder Folge geschaut und dann halt die letzten 2, 3 auf Ansitz. Aber ich habe jedes Mal wieder gedacht, warum habe ich eigentlich so lange gewartet, bis ich das weiterschaue? Es ist eigentlich ziemlich, es sind einfach genug super geile Sketches drin.
Aber
das ist auf jeden Fall auszuschauen.
Ja. Du magst ja so Fremdschämen-Sachen nicht. Und ich habe zumindest,
richtig,
also,
ja.
Ich habe eben gesagt, ich habe keinen Clip gesehen. Doch, ich habe 1, 2 Clips gesehen. Ich habe diesen einen Clip gesehen, wo der so komplett, also es sieht halt voll so dieses entstellte, keine Ahnung, wo er so diesen Menschenanzug anhat. und in der Öffentlichkeit rumläuft. Und ja, vor allen Dingen, ich finde es so verstörend, weil wenn ich dieses Bild sehe, sein Gesicht sieht für mich halt aus wie, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal gezeigt habe, das Coverbild von Possessor. Der Cronenberg, der Sohn von Cronenberg, der Film.
Ja,
und genauso sieht, deswegen finde ich da, denke ich halt null, oh, wie lustig, weil ich meine, ich habe den Film halt auch nicht gesehen, aber ich muss halt jedes Mal an Possessor, an das Poster denken. Aber auf jeden Fall, das ist ja, er spielt ja da was, aber all die Menschen um ihn herum wissen ja nicht, dass er etwas spielt. Und dann
doch
wollte
schon.
Ich.
Das ist Core Reality. Das ist nicht so wie bei Bad Trip oder so.
Also okay.
Zumindest in meinem Headcanon ist das alles was nur Schauspieler inkludiert.
Okay.
Würde ich schon meinen. Also wenn, dann ist es wirklich nur diese eine Szene, wo sie vielleicht doch dann, okay, den schicken wir jetzt einmal durchs Einkaufscenter. Könnte sein, dass genau in dem Sketch das so ist, aber es ist nicht dieses typische, wir filmen jetzt ahnungslose Leute mit unseren absurden Sketches oder während wir absurde Sketche aufführen. Das ist es nicht. Normalerweise ist es das nicht. Aber es ist es so schräg, weil die seltensten Sketche haben wirklich so erkennbare Pointe. Ja.
Yeah.
Irgendwann hören die Sketches auf. Manchmal gehen ganz länger, als du glaubst. Bleiben aber lustig. Manchmal gehen ganz kürzer, als du glaubst. Es ist so unvorsehbar. Und das ist, glaube ich, das, was mich so zart dran, ja, dass du nicht weißt. Oder dass dir die Pointe dass es eigentlich keine Pointe gibt, ja, und trotzdem funktioniert es irgendwie. Es ist ganz, ganz eigen, ja, ist schwer zu beschreiben. Aber schau unbedingt mal rein, mich würde es voll interessieren. Ich kann mir vorstellen, es ist so 50-50, dass dir gefällt oder nicht gefällt, aber man merkt sehr schnell, ob das was ist, was man mit dem man was anfangen kann.
Okay, nein, wie gesagt, es steht noch auf meiner Liste. Ich bin sehr gespannt. Alright, dann habe ich wir haben diverse Sachen angefangen, aber noch nichts fertig. Wir haben Moon Knight haben wir übrigens abgebrochen. Also selbst meine Freundin, die sehr Marvel-affin ist, also ich fand's dann eine Tonfolge, hatte ich auch keinen Bock mehr und während der dritten
okay.
Also ich war eh ausgecheckt, ich habe gesagt, ich guck's weiter, wenn du es weiter guckst, dann nee, ich guck's nicht weiter und dann ja,
war das
durch.
Ich habe noch gar nicht weitergeschaut, aber ich werde glaube ich noch weiter reinschauen zumindest, ja. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
Ja, also ich meine, es sind eh nur 6 Folgen, glaube ich, insgesamt. Mittlerweile müsste die 4.
Ich glaube, die kommt morgen raus.
Oder kommt morgen, okay.
Heute ist Dienstag, ja. Mittwoch kommt, glaube ich, eine neue. Irgendwie so, ja.
Ja, okay. Aber was ich tun kann, womit ich in der letzten Zeit wirklich etwas mehr Zeit verbracht habe abends, ist Elden Ring. Und ich kann ja da einfach mal etwas bisschen zu erzählen. Also,
yes.
Ich bin sehr großer Dark Souls-Fan. Ich habe das erste sehr gern gespielt. Ich habe Demon's Souls sehr gerne gespielt. Dark Souls 2 wieder nicht so gerne. Dark Souls 3 wieder etwas mehr, aber auch da, obwohl Dark Souls 3 der dritte Teil da wirklich sehr ordentlich ist, keine Ahnung, echt nicht viel gespielt. Ich habe mit denen auch erst letztes Jahr geholt. Ich habe dann, glaube ich, irgendwann, ist ja so ein bisschen so, es war bei mir so ein Kommen und Gehen mit Videospielen so, und habe ich wieder ein bisschen angefangen, aber nie wirklich so. Aber ich glaube, jetzt habe ich mit Elden Ring so viel gespielt wie wahrscheinlich in den letzten 2 Jahren an Videospielen. Ist, ja, also ich finde es fantastisch. Ich finde es wirklich richtig, richtig gut, ist genau mein Ding. Also es hat halt eben so dieses Souls-like Gameplay, allerdings in einer offenen Welt. Und vorher, du konntest zwar auch so ein bisschen steuern, also es waren schon so, dass man sagen konnte, okay, das ein oder andere Level ist jetzt schon so, dass du dich auf einem sehr niedrigen Level entscheiden konntest, okay, ich gehe jetzt dahin, mach das, oder nee, ich gehe dahin, mach das. Aber es ist dann schon, ich sag mal, im Großen und Ganzen sehr linear gewesen. Und hier hast du schon eine extrem große, freie Videospielwelt, eine große Rollenspielwelt, wo du dich austoben kannst und ja, durchkämpfen kannst. Es sind viel mehr, also die ganze Souls-Reihe, die lebt ja von den Bossen, das heißt,
ja.
Hier hast du, ich habe aktuell schon eine, sagen wir mal, eine gute Handvoll Bosse, also mittlerweile sind es, glaube ich, fast 10 umgebracht. Ist noch nicht mal ansatzweise das. Also ich habe, glaube ich, noch nicht mal so an der Oberfläche gekratzt. Weil du aber auch, wenn du so durch die Welt gehst, plötzlich hast du halt einen vor dir. Und sonst ist das immer noch mal etwas Spezielleres gewesen, beziehungsweise es gibt hier wohl auch noch mal so große Endlevel-Bosse. So, du hast so 6 Mega-Dungeons, wo am Ende dann einer wartet. Und da habe ich bisher erst einen gekillt. Aber sonst kannst du halt auch so einfach durch die Welt laufen, gehst plötzlich hier in so ein kleines Dorf oder gehst einfach nur durch hier an so ein Wässerchen und plötzlich steht einer vor dir. An der Einstelle kam, in den Clip hat man schon 1000-mal gesehen, wo dieser Drache plötzlich auf einmal runterkommt und direkt vor dir steht. Ich bin an so ein kleines Steindörfchen gekommen, plötzlich kommt dann hier so einer auf dem Bootchen an und plötzlich siehst du also diese berühmte Boss-Level-Lebensanzeige, die dann unten auftaucht und weißt, okay, ist ein Bosskampf. Aber die sind nicht alle, sind dann auch nicht alle, ja, so mega schwer.
Okay.
Ja. Aber es ist sehr geil gemacht, also dieses, es hat jetzt in mir, weil, es hat in mir so das jetzt geweckt, wo ich lange sehr frustriert mit war, und das ist offene Welt. Ich habe immer gesagt, okay, wenn ich ein Videospiel spiele, dann will ich vorgegeben bekommen, wo ich lang muss, und so dieses typische, zum Beispiel Uncharted, liebe ich. Finde wunderbar, herrlich, genau das ist so mein Ding. Und da habe ich auch selbst die Uncharted-Dinger, die habe ich schon halt mal auf Mittel gestellt. Ich glaube, ich habe die alle auf einfach gestellt, von der Schwierigkeitsstufe her, damit ich da das Spielerlebnis für mich flüssiger ist. Hier, ich habe wieder richtig Bock und richtig Spaß an einer großen, offenen Spielwelt gefunden. Und das macht hier wirklich Spaß, dieses Rundreisen, dieses Entdecken, weil du halt auch hier wirklich, weil das ist natürlich sehr kreativ mit die vielen verschiedenen Gegner, die du hier hast, manche, die sehen halt auch wirklich gestört aus, aber so dieses Entdecker-Feeling, wenn du halt wirklich eine geile Waffe findest oder eine geile Rüstung findest oder sonstige geilen Gegenstände, das ist hier schon sehr, sehr zufriedenstellend und sehr befriedigend und ein sehr geiles Spielerlebnis, mit dem ich sehr wahrscheinlich auch noch die nächsten Monate verbringen werde, weil das ist ja einfach ein super umfangreiches Ding. Ja, mir macht es auf jeden Fall aktuell einen Heidenspaß und kann mich da
aktuell, das ist doch schön,
nicht von losreißen. Und das ist halt auch so das Ding, so eine große Spielwelt verbunden mit Story und Zwischensequenzen. Das ist, glaube ich, dann so das, wo ich dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Reißleine ziehe, und das hast du halt hier gar nicht. Hier ist halt die ganze Geschichte wird im Grunde nur durch Lore erzählt. Durch Gegenständebeschreibungen, okay. Ja, aber im Grunde hast du keine großartige Geschichte. Das heißt, es ist eine Geschichte da, wenn du danach suchst und wenn du sie finden möchtest, aber es ist jetzt nichts, wo du hier großartige Zwischensequenzen oder sonst irgendwas hast. Es wird ja eh alles sehr, ich sag mal, poetisch erzählt, sodass ja, es nicht irgendwie jetzt kam der Eddie und hat gesagt, hier, so geht's nicht weiter, es müssen ein paar Monster her. Ja, also unglaublich schönes Spiel. Da ist vielleicht so ein bisschen schade, dass es nicht so ganz großartig aussieht. Also es gibt ja...
Kurz nicht? Das war eine Grafik jetzt, oder was?
Ja, es sieht schon gut aus, aber zum Beispiel Demon's Souls, also der allererste Souls-Teil, der damals für die PS3 rauskam, der hat ja ein Remake bekommen. Und ja, der voll, ist mit der PlayStation 5, mit dem Release von der PlayStation 5 rausgekommen. Und das sieht wesentlich besser aus. Also das sind wirklich schon... Also das habe ich halt... Das ist vielleicht so das eine, wo ich... Ich habe jetzt letztens noch mal ein paar Clips gesehen von dem Demon's Souls Remake. Und das sieht Bombe aus. Okay. Das sieht wirklich geil aus. Und da kann Elden Ring leider nicht mithalten. Das muss ich schon sagen. Ja.
Okay. Ich meine, einerseits die Geschichte, auch wenn sie jetzt nicht sonderlich oberflächlich erzählt wird, aber die ist ja, da haben sie ja den George R. R. Martin dazu bekommen, dass der die schreibt, oder? Mhm. Oder das,
was auch immer wie gesagt, geschrieben also, hat. Ja, er hat mit Sicherheit mitgeschrieben. Würde ich jetzt, wenn ich das nicht wüsste, könnte ich dem Leben nicht sagen, ah ja, hier kannst du erkennen, dass George R. R. Martin mitgeschrieben hat. Also es fühlt sich genauso an wie alle anderen Souls-Teile auch. Ja. Also du kannst es nicht wirklich Geschichte nennen. Du hast eine Aufgabe so, die du machen musst, so wie in jedem Souls-Teil, ja, im Grunde Gegner besiegen. Aber die ganze Geschichte, Hintergrundwelt und warum der Boss zu dem so geworden ist und wie er aussieht und wenn du irgendwann Gegenstände hast, du hast dann plötzlich einen Bereich, einen Ort, wo du hinkommst, der genauso heißt wie dieser Gegenstand, dann kannst du halt lesen, ah, okay, warum ist das so, was hat dieser Dolch jetzt mit dieser Stadt hier, die ich gefunden habe, zu tun. Ja, und das muss man aber auch sagen, es ist natürlich viel mit, was heißt viel, so ein gewisser Erfolg hängt dann auch davon ab, wie viel du in das Spiel reinsteckst, weil es ist schon nochmal so, dass ich zwischendurch, aber ich habe da auch Spaß dran, ans Handy gehe und dann gucke, ah, okay, gut, was macht der Gegenstand? Ah, okay, wenn ich das und das jetzt suche, also quasi, dass du so dieses Wiki, dieses Online-Wiki einfach ein bisschen nutzt. Musst du nicht so. Ich will auch nicht so irgendwie, wenn ich sage, okay, wenn ich dahin gehe, wo finde ich das und so weiter, aber einfach, hey, wofür ist das gut? Oder wenn ich irgendwas rausfinden will, weil das Spiel erklärt natürlich. Also die Souls-Reihe ist bekannt dafür, jetzt nicht so viel zu erklären und nicht so viel Händchen halten vorzunehmen. Wobei es hier schon, ich sag mal, 9 Spieler einfacher fällt. Also allein die Tatsache, ich finde, es ist ein Tick, schon ein Tick einfacher, bis eben, wo ich bisher bin. als vorherige Teile. Aber das liegt auch daran, dass, wenn ich mir an manchen Stellen so ein bisschen sage, hier habe ich mir jetzt die Zähne ausgebissen, kann ich wirklich sagen, okay, gut, vielleicht muss ich einfach hier noch nicht hin. Oder ich hielt es einfach zu, ich bin, mein Level ist zu niedrig, ich bin noch nicht gut genug, ich gehe noch woanders hin und habe dann die Möglichkeit hinzugehen. Die vorher waren es Lagerfeuer, jetzt sind es irgendwas anderes, aber du hast so Stellen, wo du halt immer rasten kannst und das ist jetzt aktuell, ich sag mal, etwas näher dran gelegen oder auch dann teilweise an Bossen sehr nah dran. Das macht es sehr einfach. Also ich sag mal, ein paar Sachen, die einen vielleicht vorher bei Souls-Teilen gestört haben, die sind jetzt etwas zugänglicher geworden. Aber wer vorher so ein Teil gespielt hat und sagt, finde ich absolut kacke, würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass der dann sagt, ja, Elden Ring ist genau mein Ding. Aber es ist schon ein sehr beeindruckendes Stück. Ja, mir macht es Spaß aktuell.
Das, weil du jetzt gerade angesprochen hast, das wäre jetzt auch so eine Frage, ob das nicht frustrierend ist, wenn man jetzt einfach nur im Erforschungsmodus ist und dann ein neues Dörfchen entdeckt und schon irgendwie seit einer halben Stunde immer gespeichert hat und dann kommt auf einmal der Oberboss und macht dann nieder. Passiert sowas? Kommt sowas vor? Ist das frustrierend?
Nee, also was heißt speichern? Im Grunde, also in dem Moment, wo du stirbst, kommst du bei dem letzten, okay, es sind keine Lagerfeuer, ich sage jetzt einfach Lagerfeuer, weil ich nicht mehr weiß, wie es gerade im Spiel heißt. Punkt des Lichtes? Nee. Egal. Aber du startest dann da wieder. In dem Moment, wo du stirbst, startest du immer wieder an dem letzten, wo du gerastet hast. Genau. Du
ist und alles egal. Ist weg, was ich seither gesammelt habe.
Nein. Alles, was du sammelst, ist immer da. Immer. Egal, wie oft du stirbst. Okay. Allerdings, um Sachen zu kaufen, um hochzuleveln, brauchst du Seelen. Und die, wenn du jemanden tötest, wenn du einen Gegner tötest, bekommst du Seelen. Und es gibt auch so noch Seelen, die du so einfach essen kannst. Und ich glaube, in Elden Ring heißt es auch nicht Seelen. Aber das war bisher in den Souls-Teilen so, dass es Seelen waren. Aber hier aber auf jeden Fall, genau. Also die sind weg. In dem Moment, wo du stirbst, sind die Seelen damit, dass quasi deine Währung, die ist weg. Die liegt dann da, wo du gestorben bist. Und wenn du da wieder hingehst, dann kannst du dir die halt holen. Aber in dem Moment, wo du auf dem Weg dahin stirbst, ja, gibt's halt wieder, dann sind die halt weg, die du vorher hattest, und dann sind wir da, wo du dann gestorben bist. Da liegt dann halt der Punkt Seelen. Das heißt, umso mehr Seelen du hast, solltest du jetzt nicht unbedingt in Bosskampf gehen, weil somit hast du ja jedes Mal, wenn du sagst, ich hatte so viel Seelen da, die will ich wieder haben, und du verlierst beim Bosskampf, kriegst einzige Weg, wie du die wiederbekommst, dass du immer wieder zu dem Boss gehst und die nimmst und musst den halt besiegen. Wenn du stirbst, liegen sie halt wieder da. Und die großen Bosskämpfe, die sind dann auch so, wenn du da drin bist, bist du quasi in der Arena, ist es geschlossen, du kannst dich raus und du musst gegen den kämpfen. Ja.
Aber das hat dich jetzt nicht irgendwie frustriert. Das war jetzt nicht so, dass du dachtest, jetzt ist mir das passiert, das wollte ich gar nicht.
Nervig. Am Anfang, nicht von Elden Ring, aber als so die Souls-Reihe, als ich die kennengelernt habe, ja, klar, aber jetzt da spezifisch bei Elden bist du das schon gewohnt. Mittlerweile ist es halt, ich sag mal, dadurch, dass diverse Mechaniken verbessert wurden und das macht es schon angenehmer. Allein so, dass du schnell reisen kannst, dass du ein Pferd hast und sagst, okay, ich kann jetzt hier einfach, hier, das wird mir gerade zu heftig hier, ich nehme einfach mein Pferd und reite einfach weiter oder reite hier durch Gegner durch. Das war halt vorher gar nicht. Da war halt einfach, okay, hier ist eine Brücke mit drei fiesen Pennern drauf. Die habe ich jetzt schon 5-mal gekillt. Ja, okay, ich habe keine andere Möglichkeit, ich muss da durch. Also es ist halt weiterhin auch, gibt's schwere Stellen und es wird wahrscheinlich noch schwere Stellen geben, die auf mich zukommen, wo ich aktuell noch nicht bin oder die ich noch nicht erforscht habe. Ein bisschen Frustration ist einfach dabei, gehört dazu, ist wirklich so. Aber klar, in dem Moment, wo das, ich sag mal, den Spielspaß da muss die Waage halt stimmen. Also natürlich muss der Spielspaß hier überhand nehmen. Ich sag mal, in Hülle und Fülle da sein. Ansonsten, ist die Frustration so groß. Ja, und vielleicht für den einen oder anderen, also Ist mit Sicherheit so, wenn du auf eBay Kleinanzeigen gehst und siehst, wie oft es angeboten wird. Ja, klar, sind mit Sicherheit viele, die guten Wertungen und die überschwänglichen Wertungen nehmen und sagen, oh ja, geil, ja, muss ich spielen, und dann nehmen sie es und dann, ja, kriegen sie halt viel auf die Mütze. Also, ja, gibt so ein paar Sachen, wo man sich drauf einlassen muss, aber kann man auch verstehen, wer sagt, ist nicht für ihn oder sie. Aber ich find's toll.
Cool, freut mich.
Yes, genau. Ich glaube, so lange habe ich auch noch nie hier über Videospiele gesprochen. Mo, hast du noch etwas, wo du...
ja, zwei Sachen. Das eine würde ich aber nur anreißen, weil da haben wir eine Eskapode dazu gemacht. Das ist The Bubble, neuer Netflix-Film,
Oh,
den
der muss
ich,
grauenvoll sein.
um es in aller Kürze zu sagen, ich fand den besser als Don't Look Up. Und ja, kann man sich jetzt denken, was man will. Ja. Und das andere ist Benedetta. Den habe ich mir damals um 99 Cent irgendwo gerentet. Der
Den habe
neue
ich auch
Verhoeven.
gerentet, aber noch nicht gesehen. Das,
Ja.
ja.
Ja, ich bin gespannt. Aber ich muss leider sagen, ich hätte mir ein bisschen. Was ist denn
Oh,
das?
oh. Sorry. Ich bin gegen hier mein Handy gekommen und das hat sich hier gegen den Bilderrahmen gedrückt, den ich noch hier neben stehen habe. Und er hat vorne auf die Taste gedrückt und ich bin mit der Hand vorne auf Display gekommen und der hat den Podcast gestartet. Ja. I'm sorry.
Okay. Ich habe die Musik jetzt gar nicht erkannt. Ich dachte, das ist irgendwie, du hast einen, weiß nicht, einen Rasierer angemacht oder so.
Ich hab's auch erst, ich hab's, okay, ich hab's erst nicht gehört, weil ich die Kopfhörer aufhabe und dachte, okay, habe ich hier, ist irgendein Browserfenster aufgegangen? Okay. I'm sorry, du hast
Kein Ding.
über Benedetta gesprochen.
Ja, genau. Und ich habe gerade erwähnt, dass ich mir ein bisschen mehr davon erwartet hätte. Also ich
Aha.
dachte halt, es ist ein Film, der. Ich weiß gar nicht, was ich mir. Ich hatte mir irgendwie so ein bisschen. Nehmen wir mal einen Tarantino, ja. Der halt jetzt einen Film macht, der zum Beispiel Pulp Fiction heißt, aber deswegen nicht unbedingt allzu pulpy wird und trotzdem irgendwie so seinen Spaß hat, ja, und seinen Exzess so ein bisschen feiert und sowas. In die Richtung dachte ich mir was. Aber der ist dann irgendwie fast schon ungewollt. So Exploitation-mäßig ein bisschen. Keine Ahnung, klar, okay, viel Nacktheit ist drin. Soll so sein, ja. Es ist jetzt nicht einmal so unbedingt voyeuristisch die Nacktheit. Aber ja, sicher hätte man das auch ein bisschen dezenter darstellen sollen. Das meine ich jetzt gar nicht, das soll mir jetzt gar nicht so groß stören. Aber es war halt echt irgendwie schon so ein bisschen. Wie sagt man das am besten? Ich weiß nicht, so plakativ irgendwer, so. Absichtlich provokant, so ein bisschen irgendwie. Und ich dafür, dass der Film jetzt so daherkommt, hat er mir irgendwie zu wenig Spaß gemacht, ja. War irgendwie. Ich kann mich noch erinnern, wir haben einmal zu Silvester, haben einfach noch nach Mitternacht so ein bisschen rumgesäppt im Fernsehen und auf einmal war da irgendwo, ich glaube Kabel 1, ein Exploitation-Film, ja. Und ich habe zum ersten Mal sowas gesehen und wir haben beide irrsinnig Spaß gehabt. War wirklich lustig, den zuzusehen, ja. Wenn man es für das nimmt, was es ist halt. Aber das ist halt Benedetta irgendwie auch nicht. Macht irgendwie, oder hat mir kaum Spaß gemacht, ja. Und hat trotzdem so diese Mäkel von den Exploitation-Filmen, ohne dass es die Vorteile davon irgendwie hat. Und ich konnte auch mit der Hauptfigur sehr wenig mitgehen, weil es hat so gewirkt. Keine Ahnung. Man weiß einfach nicht, was in ihr vorgeht, ja. Und es ist aber nicht mysteriös, sondern mir kommt vor, es ist unabsichtlich, dass man nicht weiß, was in ihr vorgeht. Vielleicht habe ich den Film auch nicht verstanden, kann auch sein. Naja, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich leider sagen. Ja. Also ich bin jetzt kein großer Verhoeven-Fan, aber wir haben ja, glaube ich, ein L-Review gemacht, der war eigentlich schon ganz cool. War aber halt auch ein ganz anderer Film, kommt man vor, ja. Sonst kennt man halt, ja, Starship Troopers und so weiter. Der macht zumindest Spaß. Also gut, Spaß ist jetzt vielleicht da nicht das richtige Wort, aber du weißt schon, was ich meine, oder? Er ist unterhaltsamer.
Starship Troopers macht Spaß.
Ja, okay,
Aber
dann macht er
hallo.
Spaß, ja. ja. Also, Benedetta, ich hätte mal ein bisschen mehr erhofft. Aber ich bin gespannt, was du dazu sagst. Vielleicht bin ich auch einfach nur, ja, nicht der, ich weiß nicht, die richtige Person dafür, ja. Muss man da auf eine Art gestrickt sein, dass man mit den Verhöven besser andocken kann oder so. Ich hab's nicht können. Mhm. Leider.
Okay.
Aber er war jetzt auch nicht furchtbar. Ja. Also die, es gibt so ein bisschen eine Diskrepanz. Manche Bilder sind sehr schön, so die stinknormalen Aufnahmen sind recht fesch, aber wenn es dann irgendwie so ins, ich nenne es jetzt mal religiöse abdriftet, dann schaut es aus wie Tod auf dem Nil, wenn du verstehst, was ich meine.
Oh, okay.
So gefühlt sehr viel CG und irgendwie, ja, sieht man das denn dann anders, dann viel, viel Hintergrund vor Greenscreen oder irgendwie nicht sonderlich hübsch. Aber ja. Ja, es war auch nicht furchtbar. Es war nur ein bisschen, ich hatte ein bisschen was anderes erwartet und erhofft.
Okay. Ja, ich habe mega Bock drauf. Ich freue mich drauf. Ja, ich bin ein sehr großer Verhoeven-Fan. Ich liebe fast alles, was der Mann gemacht hat. Muss gestehen, ich habe von seinen holländischen Filmen nichts gesehen, wo ich gerne den The Fourth Man zumindest einmal gern sehen wollte und Soldier of Orange. Aber ja, hier in der Gegend. Hier in Deutschland glaube ich, ich muss mal gucken, Paul Verhoeven, ob es da irgendwo überhaupt aktuell da was gucken können. Ja, ich mag wirklich da sehr viel von ihm und konnte dann auch mit L, war glaube ich damals dann auch, als wir den besprochen haben, mein Nummer 1 Film von dem Jahr. Ich fand ihn super und ja, ich bin auch sehr gespannt auf Benedetta. Also wenn du Bock hast, guck dir mal Black Book an. Ich habe gerade nochmal gecheckt, okay. Der ist aktuell auch bei Amazon Prime drin. Der ist super. Der ist wirklich richtig, richtig gut. Das ist ein Zweiter Weltkriegs-Thriller mit Sebastian Koch, Caris Van Houten und der ist wirklich top. Also da hast du vielleicht dann wirklich mehr deinen Spaß mit. Und der ist auch wirklich, der ist großartig. Ist einer seiner besten Filme. Und das ist halt echt schade, weil der ist so komplett untergegangen. Weil den hat er halt 6 Jahre nach Hollow Man gemacht. Und Hollow Man war dann sein letzter US-Film. Bisher zumindest. Ja. Nein, aber ich hab Bock drauf. Ich freue mich drauf. Auch wenn, ja
etwas gekämpft. Ich hoffe, dass es dir besser gefällt als mir.
Also, ich sag mal, Blut, Erotik und Provokation, das ist Frühstück von Paul Verhoeven. Das ist so ein bisschen sein Ding. Da,
Ja, mit dem habe ich auch gerechnet, aber ich finde, dann muss es halt irgendwie auch Spaß machen.
Okay. Alright. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einmal über in unser Review von Fresh. Ich habe eben gesagt, der erste Film, der neueste Film von Mikaeva, aber es ist der neueste und auch der erste Film von ihr. Zumindest Langzeitspiel. Wir haben vorhin ein paar Kurzfilme gemacht und jetzt eben einmal diesen Film, den in den Hauptrollen haben wir Daisy Edgar Jones und Sebastian Stan. Adam McKay hat mitproduziert. Genau, und Lauren Kahn hat das Drehbuch geschrieben. Ja, jetzt ist die Frage, wie viel darf oder sollte man verraten?
Ja, also, ist echt schwierig. Aber wenn man sich das Poster ansieht, hat man eigentlich auch schon den. Ne, es ist ja nicht mal ein Twist. Es ist echt. Sollen wir es erstmal vage halten?
Wir halten es erstmal genau. Also, es ist jetzt nicht so wie bei dem letzten Pixar-Film bei Turning Red, was Schwachsinn war, wo wir die Prämisse eigentlich nicht verraten haben. Aber hier, ja, ist es schon Teil des Films. Okay, wir haben ein kurzes Statement raus und dann gehen wir schon dann recht schnell über in die etwas detaillierte Filmbeschreibung. Mo, wie hat dir Fresh gefallen von Mimi Cave?
Das ist ein wirklich, wirklich netter kleiner Film. Also ich will ihn jetzt nicht als Indie-Film bezeichnen, aber definitiv keine große Studio-Blockbuster-Action-Komödie oder sowas. Aber ich fand ihn wirklich ganz cool. Es ist jetzt nicht so 100% mein Genre, ja, muss ich auch dazu sagen. Aber trotz dessen habe ich ihm sehr gern zugeschaut. Lebt natürlich hauptsächlich von den Hauptdarstellern, hat ein paar interessante Entscheidungen. Zum Beispiel, dass eigentlich die ersten 40 Minuten sozusagen Intro sind von dem Film. Fand ich irgendwie ganz witzig, ich weiß gar nicht warum, aber hat mir irgendwie gefallen, fand ich charmant. Hat ein paar so coole, charmante kleine Szenen drin auch oder Dialoge drinnen. Zum Ende hin Sachen, wo man sagen kann, okay, verstehe nicht, war unnötig, aber man kann auch sagen, war um jetzt das Wort nicht zu überstrapazieren, war interessant, ja. Nicht ganz sicher, ob das absichtlich Bruch mit Konventionen war oder ob das einfach nur ein bisschen ein schleißig ungeschliffenes Drehbuch war. Ich will es jetzt mal positiv auslegen und konnte ich dann auch gutheißen. Fangen aber ein bisschen holprig an, fand ich. Also so das erste Date ist halt so das klassische, ein schlechtes Date auf Tinder, ja. Und das war schon fast ein bisschen zu much für mich. Also ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich Textbook, normalerweise eher aus einer, keine Ahnung, romantischen Chad-Apatow-Komödie oder sowas. Mm. Oder irgendwas von den Saturday Night Live Ladies, sowas in die Richtung. Da passt so ein schlechtes erstes Date besser rein, weil es schon fast ein bisschen lächerlich schlecht war. Aber das war dann auch fast der Tiefpunkt des Films, fand ich. Und von dahin, fand ich, ging es schön nach oben. Ja. Nicht der absolute Burner, nicht der absolute Überfilm, aber wie gesagt, ein sehr, sehr netter Film. Fand ich auf jeden Fall eine coole Sache und finde es immer schön, wenn so kleinere Filme auch ein bisschen Wellen schlagen. Weil immerhin darf der auf Disney Plus zu uns nach Österreich, Deutschland schwappen und wir den dort sehen. Ist ja auch nicht jeden Film vergönnt, dieser Größenordnung, sage ich jetzt mal. Also insofern sehr schön, dass wir hier jetzt einen aktuellen Film besprechen können und dafür nicht mal ins Kino müssen. Okay, Klammer auf, Klammer zu. Ich weiß schon, dass es schade ist, dass der Film nicht im Kino rennt oder zumindest ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Für den schon ein bisschen. Ich hoffe, dass der trotzdem irgendwie Geld kriegt dann von Disney Plus, wenn dann Leute schauen oder wie auch immer das dann rennt. Aber sonst muss ich auch ehrlich sagen, ich glaube, im Kino hätte ich mir den auch nicht angeschaut, weil dazu weiß ich einfach, dass es nicht unbedingt meine Art von Film ist. Und deswegen fand ich es cool, dass der auf Disney Plus kam und dass ich ihn dort schauen konnte. Und ja, das hat mir gut gefallen.
Okay, dann stehst du dem, glaube ich, einen Tick wohlwollender gegenüber als ich. Ich fand den stellenweise, ich fand den okay, aber mit zunehmender Laufzeit hat er mir dann gar nicht mehr so solide gefallen. Ich, so von dem, was er thematisch anreißen will, beißt er sich, glaube ich, so ein bisschen im Laufe des Films. Ich mochte die Schauspieler beide auf jeden Fall. Der Großteil des Casts. Die waren super, aber ich habe irgendwann gedacht so, okay, ist das jetzt alles? Und hat dann irgendwie gedacht, ja, nee, hier kommt doch mit Sicherheit jetzt noch ein bisschen mehr. sei es Wendungen oder sei es thematisch irgendwas, wo
Statement oder so.
Mehr auf das Statement angeht oder so, wo er darauf hinaus will, weil ist ja, ich sag mal, recht offensichtlich, worauf er hinaus will, wenn man sich so die ganze, die Opening-Szene mit diesem schlechten Date einmal anschaut. Aber da ist er für mich nie hingekommen. So. Und deswegen finde ich so, keine Ahnung, ein paar verpasste Möglichkeiten, aber auch so eins Momente, wo ich sage, okay, so ganz passt das alles nicht zusammen. Also nicht unbedingt so komplett so das stimmungsvolle Ding. Ein paar, nennen wir das so ein paar Momente, auch Sebastian Stan hat mir da in ein, zwei Stellen ganz gut gefallen, aber ja, das war's dann auch so mit. Also, wo du sagst halt, ja, hier gut, dass wir den auf Streaming gesehen haben. Also hätte ich den im Kino gesehen, wäre ich schon so ein bisschen frustriert gewesen. Das wäre mir dann so ein bisschen zu wenig gewesen.
Okay, jetzt dein Geld zurückverlangt.
Nein, das habe ich noch nie. Also das ist sowieso, also kurz off topic, wer ins Kino geht und jemals in seinem Leben sein Geld zurückverlangt hat, nur weil einem der Film nicht gefallen hat. Ja, sorry. Also, du musst doch einfach komplett. Nee, also sorry, das ist für mich komplett unakzeptabel. Das ist für mich komplett unakzeptabel. Das geht gar nicht.
Ich habe einmal meinen Film zurückbekommen. Da wollten wir uns, ich weiß nicht mehr, haben uns einen IMAX-Film angeschaut und dann ging das IMAX nicht mehr. Weil irgendwie, die haben ja, glaube ich, die müssen ja online sein, damit die quasi die online die Rechte abfragen können, darf ich den Film zeigen oder so. Und die hatten dann irgendwie ein Problem mit der mit der Internetverbindung, glaube ich, oder so. Dann konnten sie den Film nicht zeigen. Da habe ich mein Geld bekommen.
Okay.
Das war das einzige Mal.
Das ist natürlich was anderes.
Ja, ich weiß schon. Auf das wolltest du nicht raus. Ja.
Okay, dann würde ich sagen, ja, kurzer Einblick bekommen auf jeden Fall. Und dann gehen wir schon einmal direkt über, dass wir den Film etwas ausführlicher besprechen.
Achtung, das kam vielleicht nicht ganz raus aus dem, was wir gerade gesagt haben, aber ab hier folgen Spoiler für den Film Fresh. Nee, genau, weil je nachdem, welches Plakat man sieht, aber zum Beispiel das auf Letterboxd, da sieht man ja schon so eine Hand in einem, so eine eingeschweißt, wie ein Steak verpackt, so ein bisschen. Dann kann man sich vielleicht schon denken.
Ja, vielleicht so ein bisschen, ja.
Beziehungsweise ich habe einen Satz gelesen und wusste, auf was der Film dann rauslaufen wird. Das war irgendwo so eine Plot-Zusammenfassung auf Wikipedia oder IMDb. Nein, nicht mal IMDb. Ich glaube, es war Wikipedia. Wo halt so drin gestanden ist, eine junge Frau lässt sich beim Online-Dating mit einem Mann ein, der Menschenfleisch verkauft. Oder irgendwie so. Das war die Plot-Zusammenfassung.
Okay. Also, klar, ich sag mal so, der Film wird einem ja nicht dadurch zunichte gemacht, weil Nein. es ist ja quasi so, der Film geht ja in Anführungszeichen dann erst richtig los.
Genau.
Weil, wie du schon sagst, also, das ist ja seit langem mal wieder ein Film, der seine Pre-Credits-Sequenz so lange hinauszögert, dass in dem Moment, wo plötzlich der Titel des Films erscheint und so der ja, Vorspann kommt, gute 30 Minuten ins Land gezogen sind, wenn nicht sogar noch länger.
Ja, vielleicht waren sogar 40, ja. Also lustig ist, ich finde, man könnte dann eigentlich auch die Credits spielen, oder? Man könnte auch sagen, Fresh, Film aus. Den Rest kann man sich eh denken.
Ja, und weil der Film ja bis dahin so, gerade wegen dem Intro, was mir sehr gut gefallen hat, also diese erste Dating-Szene und ja, in dem Moment, wo er dann ja, so seinen Plan offenbart und mir damit spielt, dachte ich, oh, okay. Und wo ihre Freundin dann auch so das herausfindet mit ihrem, mit Sebastian Stans Frau, da dachte ich, ah, okay, gut, der Film ist so ein kleiner, fieser Twist-Thriller, dass so alle paar Minuten oder so alle 10 Minuten gibt es einen neuen Twist oder es kommt irgendwie eine neue Wendung, aber das war dann irgendwie nicht. Also der ist dann mit zunehmender Laufzeit ist er dann so ein bisschen ja, für mich sehr geradlinig seinen Pfad gewandert.
Stimmt, der wird dann eher herkömmlicher als abgedrehter, ja.
Mhm. Und klar, so ist dann sie versucht ja noch so ein bisschen was mehr. Da gibt es ja dann die Szene, wo sie zusammen essen und sie sich das so alles, ja, er versucht so schönes Spiel zu machen, aber zum Großen und Ganzen habe ich dann irgendwie, ja, okay, das ist jetzt alles. Und dann hat es für mich auch nicht mehr so gezogen, dass der Film irgendwie so ein Statement macht über, keine Ahnung, modernes Dating oder zumindest so, dass ja Frauen da in der heutigen Dating-Szene etwas, ja, quasi stichwörtlich
Das Produkt sind,
verfüttert werden von Männern, die sie einfach nur konsumieren wollen und damit ist gut. Mhm. Und das war, ja, ich sag mal, relativ schnell klar und dann, also, du hast jetzt eben eigentlich so einen Gag gemacht, so, ja, im Grunde, du könntest den Fresh-Titel zeigen und dann könntest du Schluss machen. Vielleicht nicht da, aber lass den Film mal noch 15 Minuten länger laufen. Danach hat er eigentlich nichts Neues mehr geboten.
Das stimmt,
und das, und das fand ich dann sehr schade, weil dafür hat er dann auch einfach zu wenig Genrekost mir geboten und zumindest so, dass ich sage, hey, es ist zufriedenstellend gewesen für die Laufzeit, die er dann geboten hat oder was er dann einfach noch an ja, Story geboten hat, das war dann alles so ein bisschen, keine Ahnung, gefühlt Paint by Numbers.
Und ja, es stimmt. Dann eh zum Schluss auch so, ja, ist jetzt der Big Bad Guy jetzt ausgeschalten? Ah nein, er taucht nochmal auf und dann, ah nein, kommt noch seine Gehilfin nochmal und ja. Achso, Entschuldigung, wir sind jetzt eh im Spoiler, oder? Haben wir Spoiler gemacht, oder?
Ja, wir haben... Ja, ich glaube schon. Hey, spätestens jetzt.
Spätestens jetzt, genau. Also sorry, falls ich eben gespoilt habe, aber Wird hinten raus auf jeden Fall ein bisschen herkömmlicher. Ich glaube, das habe sogar ich erkannt. Obwohl es ja eigentlich sowas nicht unbedingt ganz mein Genre ist. Weil es ist halt irgendwie, kennt man halt so von den Teenie-Slashern normal, oder?
Ja, und
oder was ich ist das so?
Ja, und ich habe mit mehreren Teenie-Slashern mehr, die, ich sag mal, wesentlich geradliniger daherkommen und wesentlich stupider, weil sie vielleicht einfach, oder nicht nur vielleicht, weil sie keine Agenda haben und zu sagen, hey, wir wollen jetzt thematisch so ein bisschen was zeigen, wesentlich mehr Spaß.
Ja. Und ich glaube, das ist aber genau das, was wir gesagt haben. Das ist so, okay, das entweder hat das Drehbuch ein paar Schwächen, die du jetzt als Schwächen auslegst, also auslegst im Sinne von, dich haben es gestört, ich fand's irgendwie ganz, ganz fresh, dass man eben die, dass man jetzt nicht nochmal unbedingt drum reiten muss auf ein Thema. Es war irgendwie jetzt, man kann es annehmen, wenn man will, kann man es reininterpretieren, aber es muss jetzt auch nicht sein. Insofern hat es mir jetzt weniger gestört. Du hättest gern gehabt, dass er das Statement noch ein bisschen klarer anprangert, wäre das, hab ich, oder
naja, wie
interpretiere ich das?
Ich würde sagen, dass der Film nicht so ganz Hand in Hand damit geht. Also einmal so der Genre Teil, wo die Story hingeht und das Thematische, was er quasi aussagen will, nichts da für mich ging in Hand und Hand. Also es waren quasi zwei separate Dinge, die so das eine, hey, das hier will ich aussagen, das hier ist die Geschichte, die passiert, aber für mich war es nie irgendwie, dass ich da sage, oh ja, okay, Marriage of Theme and Story, sozusagen.
Aha.
Das war jetzt für mich so ein bisschen vertane Möglichkeit. Weil ich schon finde, dass der so, ich sag mal, den grundlegenden Stein gut gelegt hat und ich hatte schon dreimal gesagt, aber das war am Anfang das Date wirklich sehr cool so und deswegen dachte ich, ja, hey, gibt wirklich so einen fiesen kleinen Film mit etwas mehr schwarzem Humor, etwas mehr, keine Ahnung, die Gewalt so gegen Ende, wo Sebastian Stan dann erledigt wird, so davon vielleicht ein bisschen vorher was sehen und keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also ich fand einfach viele vertane Möglichkeiten, weil ich schon die guten Ansätze hier schon gesehen habe, aber nichts irgendwie, ich sag mal, zufriedenstellend zu Ende geführt wurde.
Mhm. Ja. Ja, ich verstehe schon. Ja, mich hat es irgendwie weniger dann gestört. Ja. Aber ich fand also so, ich fand zum Beispiel cool, dass die Molly tatsächlich, also die Freundin im Film, dass die eigentlich in ihrem Vorhaben erfolgreich war, ja. Also sie hat jetzt nicht damit gerechnet, dass die, und Achtung, jetzt halt wirklich Spoiler, ja. Dass die Frau vom Sebastian Stan auch mit dabei ist, ja, in dem Ganzen. Das hat sie halt nicht gewusst. Aber sie war ja bis dahin eigentlich recht clever, ja. Auch, dass sie ihn quasi ertappt, indem sie sein Handy, also dass sie das Handy von der Nia anruft, oder wie heißt die, Noah? Und so, da war sie eigentlich, bis dahin war sie eigentlich sehr clever.
Und da muss ich sagen, nicht jeder Film muss alles erklären. So, im Leben nicht. So, viele Filme würden wahrscheinlich gut tun, wenn sie nicht genug erklären würden. Aber hier hat man dann doch so ein bisschen, oh, okay, gut. Du siehst halt die Ehefrau von Sebastian Stan, wie sie sich auszieht. Und dann in die Dusche gehen. Du siehst plötzlich, oh, ihr fehlt nicht das ganze Bein, aber der Fuß, glaube ich.
Ja, so ab dem Knie oder sowas, ja. Mhm.
Okay, also auch Teil vom Bein. Okay, das heißt, sie hat das Gleiche durchgemacht und Sebastian Stan hat sich dann irgendwie auch später irgendwann in sie verliebt. Also da hat es mir nicht gereicht, so das nur so irgendwie so anzudeuten.
Ah, okay.
Auch so dieser Moment, wo sie vorm Spiegel steht und irgendwie so, sie versucht irgendwie so. Ich dachte erst, sie hat eine Maske auf, weil ihr Gesicht so ein bisschen komisch aussah und dass sie irgendwie so ihr Gesicht zurückzieht, wo sie vom Spiegel steht, aber ja, naja, nichts passiert.
Ja, weil sie halt gemerkt hat, dass der Sebastian Stan hier halt die Regeln gebrochen hat und halt wirklich was mit wem hatte und sie halt jetzt nur noch das, Anführungszeichen, die alte Ehefrau ist zu Hause, aber ja. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt die richtige Interpretation ist, oder eine richtige Interpretation. Ich muss da so lachen, wie dann der Barkeeper. Also erstmal habe ich nicht verstanden, woher der Barkeeper dann die Adresse gewusst hat vom Sebastian Stan. Keine Ahnung, ob das irgendwas ist, was in der Bar erklärt wurde, also durch seine, dass er so oft in der Bar war. Aber wie er dann dort ankommt und quasi Horrorfilmgeräusche hört, dass er dann wieder umdreht und abhaut. Ich weiß nicht, ob das furchtbar war oder super lustig, aber ich wollte es dann einfach mal super lustig finden.
Ja, und das ist ja auch wieder so das ist auch so ein Moment vom Ton her gewesen, wo ich denke, ja, okay, wenn der Film mir nochmal wesentlich, keine Ahnung, auf einem anderen Level ist, kommt es, glaube ich, viel besser. Aber der Moment, ich wusste auch nicht, ah, okay, okay, nee, Film versucht jetzt witzig zu sein, aber ich hätte mehr lachen können. Weil ich finde auch so, wenn du mir das so erzählst, denke ich, oh, cooler Gag. Aber in dem Moment, wo ich es gesehen habe, puh. Keine Ahnung. Hab mich
Also für
dann auch so
dich.
in so Momenten ein bisschen, also allgemein habe ich so ein paar Get-Out-Vibes, verspürt.
Ja.
Natürlich nicht so gut.
Ja.
Und ja.
Ja, es wäre auch noch interessant gewesen, weil ja die Frauen, die bei ihm im Keller waren, dürften ja alles quasi die typischen weißen jungen Frauen gewesen sein, so die. Ich weiß jetzt nicht, wie man es nennen soll, aber ob der Film jetzt nicht noch ein bisschen einen Rassismus-Twist reinbringen hätte können, ein bisschen einen Kommentar, hat er sich dann entweder verkniffen oder halt vergessen einzubauen. Ja, auch okay. Auch vielleicht ein bisschen vertane Chance.
Ja, also genau, das würde ich halt auch sagen. Hier sind eine Menge schöne Ideen, auch der Gedanke finde ich nicht schlecht, aber so der Film kommt halt sehr schnell auf den Punkt, ist deswegen so, also thematisch ist der für mich dann auch so nach 40 Minuten durcherzählt und dann gibt's für mich gefühlt einfach nur den Genre-Thriller-Anteil und ja, der ist dann doch für mich doch ein zu bisschen zu sehr Paint by Numbers, wird aber auch nicht irgendwie hervorgehoben durch irgendwelche, ja, ich sag mal, absolut gestörten Plot-Twists, so, womit du dann eben noch ein bisschen mehr aus sowas rausholen kannst, dass er, keine Ahnung, vielleicht in dem Screenplay, im Drehbuch halt einfach ein bisschen mehr Spaß hat. Und das hat er nicht. Und auch sonst ist es nicht so, dass er dann irgendwie gewaltmäßig nochmal so auf die Kacke haut oder sonst irgendwie inszenatorisch versucht, etwas mehr, ja, was rauszuholen. Nein, also ich versuche einfach nur, okay, in dem Moment, wo du halt sowas, so einen Film machst, muss ja irgendwie etwas, keine Ahnung, so da hat mir einfach irgendwas gefehlt, was mich ein bisschen mehr bei der Stange hält. Und das ist nicht passiert.
Ist die
So.
Frage, weil das was ist, weil du sowas öfter schaust, vielleicht ist für mich einfach nur nicht so die Struktur noch nicht so gut erkennbar, ja, weil ich halt sowas viel, viel seltener schaue in die Richtung. Könnte sein, dass das in dem Fall ein Glücksfall für mich war, ja.
Ja, aber ich würde jetzt auch nicht. Ich sehe den nicht als, also sowieso nicht als klassischen Slasher, aber auch jetzt nicht irgendwie auf, keine Ahnung, eine clevere Variante auf den Slasher. Also ist, oder? Nein, das ist, also als Slasher hätte ich den schon nicht bezeichnet. Dafür
Das Finale halt so ein bisschen.
das Finale halt ein bisschen, ja,
Ja.
aber das geht deswegen nicht irgendwie für mich als Slasher durch. Dann eher halt
Okay.
hier sowas wie, Vergleich hinkt vielleicht auch ein bisschen, aber eher sowas wie Hostel.
Okay, den habe ich nie gesehen, der das. Also der einzige in die Richtung, was ich gesehen habe, ist so. Das ist mal was an.
Ja, da passt.
Zeitweise ein bisschen zum
Oh.
Schier dann. Die menschlichen Abgründe.
Hostel eher. Nein, aber hey, zumindest guter Ansatz und ich sag mal, er sah gut aus, also war schön gedreht und ich
Für ein
würde
Erstlingswerk auf jeden
behaupten,
Fall auch beeindruckend, oder?
ja. Und deswegen will ich auf jeden Fall nicht sagen, hey, wenn Mimi Cave einen neuen Film dreht, dann würde ich jetzt nicht sagen, oh, ich bin abgeneigt. Von daher. Yes. Das war, hast du noch etwas loszuwerden zu
Nö, ich
Fresh?
glaube, das
Okay.
tut.
Passt. Alright. Dann schließen wir hier mal unsere Diskussion von Fresh und Mo. Eskapoden, der Zwei-Podcast. Wo habt ihr als letztes drüber gesprochen?
Besagte The Bubble, genau. Was aber für mich interessant war, allein schon deswegen, weil The Bubble einer der einzigen Filme, wenn nicht der einzige Film ist, der Corona, die Pandemie auch nur anerkennt. Aber ist ein Thema für die Eskapoden. Da haben wir ein bisschen drüber geredet. Unter anderem darüber.
Hä? Wie? Wie meinst du, wie ja, anerkennt?
In den letzten 3 Jahren. Ja. Yeah. Also sprich, wo bekannt war, dass die Menschheit durch eine Pandemie geht. Sag mir einen Film, in dem das Wort Corona vorkommt, in dem jemand drüber redet, dass man sich impfen lassen soll, in dem Masken thematisiert werden. Die ein oder andere Serie macht's vielleicht, nebenbei höchstens, aber niemand beschäftigt sich damit. Es ging, die Themen, die behandelt werden, sind genau dieselben wie vor 4 Jahren.
Okay.
Ob das jetzt gut oder schlecht ist, will ich jetzt gar nicht sagen, aber es war der erste Film, der das meines Wissens nach für mich persönlich getan hat.
Ich kann dir auf jeden Fall mehrere Titel nennen. Also, zum einen die ganz fantastische Serie The Good Fight hat das in der letzten Staffel, die letztes Jahr lief, auf jeden Fall über die komplette Staffel mit aufgenommen. Sei es Menschen, die an Long-Covid leiden, sei es
ja, aber Filme Menschen, auch?
Auch Filme. Okay. Einmal hier, wie heißt der? Lockdown von Doug Liman.
Okay.
Mit Anne Hathaway und hier, wie heißt der? Von Serenity und Children of Men. Chiwetel Ejiofor, genau. Richtig. Da ist doch hier dieser Heist-Film während Lockdown. Und es ist auch wirklich Covid-19-Lockdown. Und ansonsten, den habe ich auch noch nicht gesehen, der neue von Steven Soderbergh, Kimmy.
Wann kam der raus?
Vor 2 Monaten, glaube ich.
Okay, na cool, passt. Locked Down, meinst du den Locked Down? Ja.
Locked Down, ja.
Von okay, ja, passt, genau. Mal reinschauen. Ja, es war jedenfalls der erste, der mir untergekommen ist und naja.
Okay.
Aha. Okay, ja. Passt. Und du machst ja auch noch einen Podcast.
Yes, ich mache auch noch einen Podcast mit dem Patrick Lohmeyer, der nennt sich Spielfilmen, wo wir aktuell die Filmografie von Oliver Stone besprechen. Jawohl, das gibt's bei Spielfilmen. Dann, ja, Kinder, ihr wisst, wie das läuft. Spotify, iTunes, Bewertungen, etc., etc. Ansonsten, ich habe ja wieder Twitter runtergeladen. Es konnte doch nicht wegbleiben. Aber ich lese halt auch eher mehr mit, als ich, egal. Auf Twitter, @denbas, wer will, kann mich da anschreien. Ansonsten, Mo ist @modriak mit einem C. Yes. Und ansonsten @lichtspielcast. E-Mails dürft ihr gerne lichtspielcast@kino. Jetzt ist wieder so der trockene Mund. Warte, kurz einen Schluck Wasser.
Das ist doch Wodka.
Licht. Boah, nee, ich hasse Wodka. Braucht kein Cocktail, wo Wodka drin ist. Ist doch gar nicht meins. Lichtspielcast@kinofilme.com. So, dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Und ich bespreche jetzt, was wir bis zum nächsten Mal schauen werden. Und bis dahin, macht's gut. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.